Running a business can be exhausting. Building your website shouldn't be. With Wix, you can express your ideas, give direction, then leave the heavy lifting to AI, from site creation to branded content and images. Have fun with the details. Customize what you want, the way you want, and manage your whole business from a centralized dashboard with expert AI tools. Build, scale, and enjoy the incredible results. You can do it all yourself on Wix.
Die Switch 2 wurde enthüllt und wir haben eine neue Form, ein bisschen. Wir haben neue Features, wir haben neue Spiele, wir haben auch einen neuen Preis und all das ist gemischt angekommen, sag ich mal. Viele Menschen haben viele Meinungen dazu und drei von diesen Menschen habe ich deswegen eingeladen, um mit mir über die Switch 2 zu sprechen. Und die würde ich euch jetzt mal vorstellen, beziehungsweise für alle unsere Zuhörer, die später dazu hören, euch einfach mal euch selbst vorstellen lassen. Magst du mal sagen, wer du bist?
Hi, ich bin Wirt, ich bin von Rocket Beans Entertainment, Redakteur und Moderator, großer Videospiel-Fan, sagen wir es mal so. Und es freut mich sehr, hier bei euch auf der Bühne zu sein, um mit der Nintendo Switch 2 so ein bisschen zu klönen und zu quatschen. Klönen nicht, die haben wir noch nicht hier, aber mich freut es, hier einige Enthusiasten zu haben, mit denen ich sprechen darf.
Wir freuen uns, dass du da bist. Das ist sehr schön. Euch kennt man schon von der Stimme her, aber wollt ihr euch trotzdem nochmal vorstellen? Fangen wir mit hier an.
Oh Mann, gemein. Ja. Okay, hi, ich bin Helene. Ich komme von der GamePro. Also Konsolen fokussiert es nicht nur, aber großer Fokuspunkt Magazin. Das heißt, Switch 2 sollte eigentlich schon unser Metier sein.
Und der letzte im Bunde?
Ja, moin, ich bin der Paul. Ich bin aus dem GameStar-Videoteam, mache da die News und mache ganz viel unterschiedlichen Quatsch. Und ich, darf ich das sagen jetzt schon? Ja, ich hatte die Switch 2 schon in den Händen. Nämlich vor 2 Wochen in Paris beim Event. Das war ziemlich aufregend.
Sehr gut. Was großartig ist, weil jetzt haben wir Leute mit einer breiten Interessens- und Erfahrungsspanne. Wir sprechen jetzt über die Switch 2. Und ich würde mal direkt anfangen mit den ersten Eindrücken. Was habt ihr so gedacht, als ihr die Switch gesehen habt? Ich würde mal frech anfangen mit dir, weil ich kann dich auch fragen, was hast du gedacht, als du sie in den Händen gehalten hast?
Ich habe gedacht, Mensch, das ist ja wirklich besser. Also ich habe mal zum Vergleich die Switch 1 mitgebracht, also meine alte, die jetzt schon ein bisschen paar Jahre auf dem Buckel hat. Und die Switch 2 hat sich direkt wesentlich robuster angefühlt. Das war mir direkt aufgefallen. Also die Joy-Cons sitzen besser an der Konsole, die Tasten lassen sich etwas fester drücken, also da, man hat ein dolleres Feedback, wenn man die Tasten drückt. Die Joysticks funktionieren besser und fühlen sich nicht ganz so flimsy an. Ich hatte immer mich, weiß nicht, gescheut, im Handheld-Modus zum Beispiel in Smash Bros. Oder sowas auf der Switch zu zocken, weil man da die Joysticks zu sehr bewegen muss. Ich hatte immer Angst, dass ich mir dann abfliegt. Das hatte ich jetzt bei der neuen Konsole, die natürlich auch brandneu aus der Manufaktur war und so weiter, da hatte ich das jetzt nicht. Also der erste Eindruck war sehr schön. Genau, es hat sich sehr groß und schön und rund und fest in der Hand angefühlt.
Wenn du dir Sorgen machst, das wegzuschmeißen, hast du jemals N64 gespielt?
Nee.
Okay, weil sonst hätte ich dich nämlich gefragt, ob du einer von denen gewesen wärst, die
so Mario Party gespielt haben. Oh.
Das mache ich auch mit der ersten Switch, da kenne ich nichts.
Ja, das war die. Ja, okay.
Warum hat sie einen Joy-Con Drift?
Ja, ich weiß auch nicht. Das ist
nicht.
Ein ewiges Mysterium. Ich bin so liebevoll mit ihr.
Okay, dankeschön. Was hast du denn gedacht, als du den Switch-Trailer gesehen hast und was da jetzt gerade so passiert ist?
Meinst du jetzt den allerersten Reveal der Switch oder jetzt die Nintendo Direct vor 2 Wochen?
Genau, den ersten Reveal, wo er so ein bisschen wie so eine Magical Girl Transformation sich die Switch quasi enthüllt hat.
Schöner Vergleich.
Und aber natürlich auch jetzt, wo wir ein bisschen mehr darüber wissen.
Als ich die zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich halt so, oh, die Leaks, die stimmen überwiegend. Mehr Evolution als Revolution, weil man hat einfach gemerkt, an den richtigen Stellen dann halt verändert, ein bisschen größer geworden, wie auch schon vorhin gesagt wurde. Und auch vom Design her habe ich halt nicht sehr viel erwartet, weil die Switch 1 war schon sehr erfolgreich. Warum sollten die das jetzt noch ändern? Ich glaube, die haben von der Wii sehr viel gelernt, dass man da nicht so viel ändern soll. Die waren auch konsequent bei der Namensgebung, wo die gesagt haben, hey, eine der erfolgreichsten Konsolen der Welt. machen wir einfach eine 2 ran, damit es auch alle verstehen.
Kein Buchstaben.
Ja,
ja, nee, fand ich auch sehr smart. Elen, was mit dir?
Ja, bei mir war es relativ ähnlich, dadurch, dass wir uns natürlich dann auch vorab mit den Leaks auseinandergesetzt haben und es wirklich sehr, sehr viele Leaks gab vorab mit 3D-Modellen und irgendwelchen Fotos schon, die irgendwo auf dem Schwarzmarkt gefühlt aufgetaucht sind.
Mit also einer Kartoffel fotografiert.
Es war halt schon sehr, sehr viel vorab bekannt, wo sich dann auch vieles von bewahrheitet hat. Aber ich hab ein sehr simples Hören, wenn es um solche Sachen geht. Ich habe dieses Klicken gesehen bei den Joy-Cons, dieses Anklicken, und ich war so, ich will. Da haben meine Gedanken aufgehört.
Das fühlt sich auch sehr, sehr gut an. Also ich konnte das ein bisschen damit rumspielen, nicht zu sehr. Wir durften jetzt nicht irgendwie, ne, das meiste war irgendwie irgendwo verkabelt. Aber dieses Joy-Cons abnehmen und dranpacken, das funktioniert noch besser als bei der hier. Das funktioniert ja jetzt mit einem Magnetsystem. Und die sitzen da ziemlich fest dran. Also ich wusste echt, okay, der hat hinten an den Joy-Cons gibt es so einen Knopf, genau wie bei der Switch 1. Nur es ist diesmal halt ein richtiger Hebel, den du reindrücken musst. Und der geht relativ schwer. Und du brauchst halt auch Kraft, um die da abzunehmen. Also es ist nicht einfach nur, dann löst sich das und dann kannst du das wie hier einfach dran und abziehen, sondern du musst wirklich ein bisschen ziehen, damit das. Und da hat man sich am Anfang natürlich, brandneue Konsole, da stehen überall Nintendo-Mitarbeiter, ich traue mich jetzt hier nicht.
Erstmal kaputt.
aber das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, dass es eben etwas fester daran sitzt.
Ist ja auch.
Aber du als erwachsener Mann hast jetzt gesagt, du brauchst mehr Kraft. Also ich würde auch sagen,
also mehr Kraft als erwartet.
Okay, weil ich dachte jetzt, okay, Kinder werden das ja auch nutzen und die werden ja nicht so viel Kraft aufnutzen können. Also ob sie das dann überhaupt abziehen können.
Doch, auf jeden Fall. Ich glaube, ich war einfach noch ein bisschen sehr vorsichtig.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Und das ist so, wenn man, weiß nicht, das Gewicht von irgendwas erstmal nicht einschätzen kann oder so, dann fängt man erstmal vorsichtig an und dann lang, okay. Ah, jetzt weiß ich, wie viel Kraft ich brauche. Und weil ich das halt erst ein, zweimal da machen konnte, war ich halt sehr, sehr vorsichtig, um da jetzt auch natürlich nicht zu beschädigen. Aber wie gesagt, es ging schwerer, als ich erwartet habe. Aber das fand ich gut. Es wirkte dadurch
ein gutes Zeichen, ja, dass es hoffentlich dann auch eine Weile hält. Weil ich weiß schon, ich werde wahrscheinlich da sitzen und an, ab. Ich kann das die ganze Zeit am Stück machen, das wird furchtbar.
Ob das wohl genauso getestet wird, wie zum Beispiel bei dem Galaxy Fold, dass du irgendwo so eine Maschine hast, die ein Jahr lang nichts anderes gemacht hat als...
Haben die das echt?
Weiß ich, das beim Fold ja. Es gibt ja Maschinen, die folden einfach die ganze Zeit, damit du halt guckst, ab wann da irgendwas bricht.
Ja.
Und vielleicht kann die Switch auch 734,5000 Klicks, bevor es...
Stimmt, Samsung gibt ja auch immer an, wie oft man ja hin und her folden kann. Und dann, wenn du es runterrechnest, wenn du an einem Tag so oft foldest, wird es so viele Jahre dauern, bis dann das Ding wirklich durchbricht.
Das wird mich mega interessieren.
Ja.
Wo wir gerade von den Joy-Cons sprechen... Was sie ja nicht beantwortet haben, ist, wie es mit dem Joy-Con-Drift ist.
Genau,
ne?
Da hatten wir abends, gab es dann noch einen Dev-Roundtable, wo wir die Devs ein paar Fragen fragen konnten. Und da hat auch jemand, war so mutig und hat gefragt, wie ist es denn mit Joy-Con-Drift oder Stick-Drift? Und wir waren so, oh, jetzt wird er hier rausgeschmissen. aber sie sind der Frage ausgewichen. Also sie haben so ein bisschen, es war so ein bisschen PR-Sprech, ne? So dieses, ja, wir stellen natürlich sicher, dass wir gute Qualität haben, lalala. Sie haben nicht gesagt, ja, wir haben den Stick-Drift behoben.
Ja, das war ein Leak, der sich dann tatsächlich nicht bewahrheitet hat, worauf viele wahrscheinlich gehofft haben, das mit dem Hall-Effekt, was ja natürlich fantastisch gewesen wäre, aber den Preis vermutlich noch mal ein bisschen in die Höhe geschoben hätte.
Die Sticks fühlen sich aber besser an als bei der hier. Also sie sind etwas größer, sie haben ein bisschen mehr Spielraum. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, aber wenn man bei einem Joy-Con so langsam dreht, merkt man so kleine Zinken am Rand des... Hier, probier mal.
Ich war noch nie so vorsichtig.
Merkt man so ganz minimale, wenn man es ganz langsam dreht, merkt man so ganz kleine Zinken am Rand, wo der Stick quasi durchgeht. Und das hatte ich jetzt, ich habe darauf geachtet, ich habe es nicht gemerkt.
Musst du auch mal die Zinken ausprobieren?
Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Also wenn man ganz vorsichtig das Ding im Kreis dreht, am Maximum.
Können die Leute es hören?
Nein. Nee, ich merke das auch nicht.
Ja gut.
Vielleicht ist er auch schon ein bisschen älter, schon mehr genutzt, deswegen ist es schon abgerundet. Sind die Zinken gar nicht mehr da.
Vielleicht bin ich auch einfach zu grob. Möchtest du auch
noch mal? Ich probiere gerne.
Ja, mach mal auch mal und sag mal dann Bescheid.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Ich bin nicht ganz verrückt. Dankeschön.
Wir sind Zinken-Buddies, alles ist okay.
Wir sind einfach ein bisschen feinfühliger hier.
Ja. Ein bisschen grober.
Habe ich direkt die nächste Frage, weil hier zum Beispiel in unserem Setup auf der Messe können wir ja jederzeit so ein kleines Tablett rausholen und damit dann schön PC zocken, also Tastatur und Maus. Was sagt ihr denn zu der Switch-Maus? Also weil wir ja gerade bei den Joy-Cons sind, man kann ja einen quasi drehen, dann hast du eine Maus. Meine größte oder meine wichtigste Frage wäre, in welcher Situation kann ich easy mit der Switch-Maus spielen und sitze nicht auf dem Sofa und mache das auf meinem Oberschenkel?
Das ist die Frage, die ich jetzt, obwohl ich das Feature sehr, sehr cool fand, auch noch überhaupt nicht beantworten konnte. Mhm. Aber möchtet ihr da irgendwie erst was zu sagen?
Also ich glaube, dieses Feature wird wieder Nintendo-typisch eine Spielerei sein, die halt nur für einige Spiele genutzt wird und dann halt in Vergessenheit gerät. Wir erinnern uns noch damals bei der Switch 1, hatten diesen Infrarotsensor gehabt.
Stimmt.
Es gab eine Handvoll. Ja, siehst du, da kommt schon der Mond.
Oh.
Stimmt. Wir hatten nur eine Handvoll Spiele, die dafür da waren. Wir hatten One to Switch, wo man so gespielt hat. Wir hatten halt den Heartbeat-Sensor für hier Ring Fit.
Ja.
Und halt irgendwie noch andere Kleinigkeiten, wo die auch gemeint haben, ja, der Infrarotsensor erkennt Gesten und so weiter, ist dann halt, ja, toll, aber wird nie wieder genutzt. Und ich habe einfach die Befürchtung, ja, das ist ein geiles Feature. Aber ich finde, womit sie es dann beworben haben, ist leider sehr schade. Also klar, Leute, die jetzt sagen, ich möchte einen Shooter spielen wie Metroid, mit Maus und Tastatur mäßig, dass ich so zielen kann, finde ich gut. Aber dann halt nicht sowas wie Civilization gezeigt haben, wo man zum Beispiel Civilization mit der Maus spielen kann. Oder zum Beispiel bringt ein neues Mario Maker raus, wo man dann halt die Levels damit aufbaut. Oder halt jetzt ganz absurd Mario Paint, dass man damit die Maus nutzen kann. Nee, die haben jetzt einfach ein Feature gezeigt. Ja, es hat Gestensteuerung, Bewegungssteuerung und du kannst es halt wie eine Maus bedienen. Ich finde, da fehlt halt noch sehr viel. Das ganze Potenzial wurde noch nicht ausgenutzt.
Ja, ich glaube auch, dass große Problem, nicht mal von Entwicklerseite nur, was du jetzt ja schon ein bisschen abgedeckt hast, aber auch einfach so Consumer-Seite, wenn man so möchte, ist, wer hat das Setup dafür bei der Switch? Weil die Switch steht in den meisten Fällen wahrscheinlich, also entweder hat man sie natürlich dabei, ne, ist klar, oder sie steht halt am Fernseher bei dem Dock. Und wo packe ich dann eine Maus hin? Also meine Maus benutze ich am PC, da habe ich einen Tisch. Am Fernseher, da habe ich einen ungefähr so hohen kleinen TV-Tisch und dann würde ich da so da sitzen.
Das habe ich ja auch gesagt.
Das wäre eine Erfahrung.
Ich sitze eh immer schon wie so ein Schrimp vor meinem Sofa. Und wenn ich dann auch noch so, weiß ich nicht.
Kannst auf deinen Oberschenkeln dann vielleicht.
Ja, spielen, aber dann machst du jetzt.
Ja, das.
Haben die so dann demonstriert?
Sie haben gesagt, ja, es geht wunderbar auch auf rauen Oberflächen, eben nicht nur auf dem Mauspad funktionieren, zum Beispiel auch irgendwie so hier auf einer Armlehne oder auf dem Kissen oder Hosenbein. Aber einen Shooter spiele ich nicht gern auf dem Hosenbein.
Das stimmt.
Ich muss aber sagen, dass ich das total schade finde, dass man das wahrscheinlich nicht so oft benutzen wird. Das Feature war nämlich mit das Coolste, was ich an der Switch 2 gefunden habe. Ich war erst dachte ich, Spielerei, braucht keiner. Dann habe ich das ausprobiert und ich war richtig begeistert davon, wie präzise diese Maussteuerung ist. Wir hatten es an zwei Spielen ausprobiert. Wir hatten es an Metroid Prime 4 und an einem Mario Party Jamboree Minispiel mit der Switch 2 Edition dann. Und das ist ganz cool. Ich mache das hier mal zu Demonstrationszwecken. Der Joy-Con merkt eben auch, nicht nur wenn du ihn nach oben, unten, links, rechts, sondern auch wenn du ihn drehst. Das ist zum Beispiel ein Feature, das hat eine normale Maus nicht.
Das
ist zum Beispiel ganz witzig. Wir mussten dann so Steine aufeinander stapeln und die dann halt entsprechend drehen. Das war ganz cool. Und ich muss echt sagen, wenn ich könnte und wenn der Joy-Con so ein bisschen ergonomischer wäre, würde ich in Zukunft alle Shooter so spielen wollen. Denn ich habe die Präzision einer Maus und ich kann mich aber wie mit einem Stick bewegen. Das heißt, so ein GTA oder Cyberpunk, ich kann entspannt Auto fahren mit korrekten, mit präzisen Steuerungen und ich kann präzise zielen. Das gibt's so noch nirgendwo anders.
Dann hätte ich lieber eine Maus, die so präzise ist, anstatt so einer Switch. Weil
ja.
Ich sehe gerade, bei meiner typischen Maus hast du ja halt Links- und Rechts-Button.
Genau.
Und wie du auch sagst, Shooter, rechte Maustaste ist dann viel besser. Wie machst du das da? Das ist
genau, also
viel
das
zu
ist,
klein. Viel
das
zu
ist das Ding. Also das
praktisch
ist halt auf dem Weg dahin, eigentlich die perfekte Steuerung für einen Shooter oder so zu sein, wo du präzise sein musst. Weil links kannst du die Hand, also ob das dann jetzt so Joy-Cons sein müssen oder wie auch immer, Aber die Präzision eben bei einem Joystick ist halt nochmal anders als bei WASD. Mhm. Nur ist das Ding halt nicht ergonomisch genug.
Das stimmt.
Das haben wir auch schon bei Metroid Prime 4 gemerkt. Gerade wenn du im Dauerfeuer bist und die Taste hämmerst, da wird dir relativ schnell, und wir haben es 10 Minuten gespielt, wird relativ schnell der Arm lahm. Weil die Tasten wesentlich fester zu drücken sind als eine Maus zum Beispiel.
Tennisarm.
Ja.
Ich muss das mal, gib mir das mal. Ich muss mir das gerade mal visualisieren, wie ich hier.
Also ich.
Oh Gott.
Ich fand das total strange. Aber es hat mir gut gefallen. Also wenn man sich daran gewöhnt hat. Die eine Hand eben so normal, wie man den Joy-Con hält, und in der anderen dann präzise. Und was ja auch ein Ding ist, du könntest jetzt mit der Switch 2 zum ersten Mal Spiele haben, die halt zwei Mäuse benutzen. Da gab es ja dieses, also gleichzeitig als Input-Angaben. Du hast ja dieses, das Rollstuhl-Basketball hattest du. Und das gab es, glaube ich, irgendwann mal als Siedler lokaler Multiplayer oder so, dass jeder eine Maus anschließen konnte und dann konntest du zusammen im
Siedler Vorab 2 spielen. War das.
Siehst du? Ich habe mich nämlich nicht getraut, als ich in meinem Video das gesagt habe. Ich habe mich nicht getraut,
aber es war Siedler 2.
Nicht gab. Habe ich in den Kommentaren dann auch gelernt. Aber das wäre halt auch nochmal Potenzial für noch ein paar kreativere Spielideen. Aber wie du sagst, wahrscheinlich wird es einfach nicht gut genug genutzt.
Bleibt zu hoffen, dass da was passiert.
Bleibt zu hoffen. Ja. Weil generell fand ich das super cool.
Ich habe die ganze Zeit, wenn ich euch damit rum... Ich denke es immer, als würdet ihr auf so einem Spielzeugteppich mit so einem kleinen Bus fahren. Also als könntest du die rückwärts ziehen, dann fährt die so von alleine los.
Bitte nicht machen.
Und heute verschenken wir Switch-Controller. Yeah!
Oh, ich habe jetzt so das Gefühl, ich habe so meine Handhaltung gefunden.
Sieht richtig bequem aus, Elena. Also die Leute, die das später nur hören, sehen nicht, aber Elena hat ungefähr zwei Finger nach vorne gedrückt und zwei andere nach hinten und es sieht nicht aus wie ein gemütlicher Sonntagabend.
Der Trigger mit dem Mittelfinger und die Buttons mit dem guten altbekannten Clown-Griff.
Das ging halt beim Spielen, war der rechte Stick eben deaktiviert, sodass ich dann den Daumen für die Buttons benutzen konnte. Okay, weil der
umschiften hier. Raptor.
Und sehr, sehr cool. Man konnte halt während des Spielens bei Metroid Prime 4 jetzt speziell, das wird nicht automatisch für alle Spiele gelten, haben sie auch gesagt, aber du konntest einfach die Maus hochheben und dann hat das wie ein normaler Joystick.
Du musstest nichts umstellen, sondern einfach nur durch die Gestensteuerung.
Nur die Hand drehen und zack, das hat funktioniert.
Okay, das ist cool.
Und da haben wir auch gefragt, okay, wird das so jetzt immer möglich sein? Haben sie gesagt, das hängt so ein bisschen von den Devs der jeweiligen Spiele ab, ob sie das implementieren wollen. Bei manchen Spielen macht es vielleicht auch Sinn, das erst über einen Tastendruck zu aktivieren oder über ein Untermenü zu aktivieren, dass ich jetzt aktiv umschalte, je nachdem, was für ein Spiel das ist. Aber es ist möglich und das fand ich auch ziemlich beeindruckend.
Mhm. Apropos beeindruckend, das Display. Haben wir gedacht, machen wir eine neue Konsolengeneration und dann ist das Display...
Es ist immer noch ein altes, aber mit HDR.
Mit
HDR, kein OLED, wie wir uns alle, glaube ich, gehofft und erwünscht haben. Aber es ist Nintendo. Natürlich bringen sie eine neue Revision in 4 Jahren raus und dann, Switch 2 OLED, Leute, kauft sie euch.
Dann kauft sie auch.
Ja, da hatte ich vorher noch mit Kollege Lin gescherzelt, ja, wahrscheinlich machen sie für 3,99 LCD für 4,99 OLED oder sowas. Nee, leider nicht. Ich hätte es mir eigentlich gewünscht. Muss sagen, dass LCD-Display ist ja eigentlich falsch. Das LC-Display.
ATM.
Ja, ich wurde darauf hingewiesen, dass das natürlich komplett Quatsch sei, LCD-Display. Liquid Crystal Display. Naja, jedenfalls sieht das sehr gut aus. Es hat schön leuchtende Farben und eine schöne, also es hat sich trotzdem als sehr hochwertig und auch besser angefühlt als bei der Switch 1. Liegt natürlich auch an der höheren Auflösung, jetzt Full HD, mit 120 Hertz. Schon schön.
Ja, wohl das Mindeste, was man erwartet hat, tatsächlich. Also, ich glaube, da ist dann halt immer der Erwartungshaltung Nintendo gegenüber. Man wünscht sich immer mehr und bekommt dann letztendlich immer nur das Mindeste.
So ein bisschen.
Was sagt ihr?
Wobei ich sagen muss, persönlich, also wenn das mit dem HDR tatsächlich gut aussieht, was ja so klingt, dann bin ich gar nicht so böse, dass es kein OLED-Display ist, erstmal. Man muss dazu sagen, ich habe auch noch eine alte Switch zu Hause, ich habe gar keine OLED.
Ich auch.
Yep. Ja, ich bin nicht alleine. Ich bin dabei geblieben. Ich war so, ich bleib dir treu. Ja. Und das war voll okay für mich. Das ist natürlich, klar, draußen spielen ist so die größte Herausforderung für die erste Switch, ja, gefühlt. Bei Sonnenschein geht einfach nichts mehr.
Ach, du bist die Person, die damit nach draußen geht.
Ja, ich habe einen Balkon.
Bringt sie wahrscheinlich auch auf Partys und sagt dann, hey Leute, lass Everybody Want to Switch spielen.
Wie in dem ersten Ding von, ja, der, genau, Switch Open, diese Party. Ja,
ich glaube, das war Awkward Lisa, die haben sie so genannt.
Ich habe die Party mitgebracht. Oh Gott. Nee, aber, also, back to topic, ja, das ist, HDR ist tatsächlich so ein Punkt, wo ich sage, wenn das gut implementiert ist, dann ist das für mich erstmal okay, dann vermisse ich das gar nicht so mit dem OLED. Und ich bin persönlich auch sehr neugierig auf das 120-Hertz-Display, mhm, weil da denke ich schon so ein bisschen in die Richtung Möglichkeiten mit 40 FPS für Spiele. Mhm. Das wäre natürlich sehr interessant. Also wenn es dann wirklich ein bisschen forderndere Spiele sind, die vielleicht so die 60 FPS, wo es dann ein bisschen schwierig wird im Handheld-Modus, aber wenn die dann 40 FPS-Modus bieten,
ja,
ne, das wäre ja schon mal wirklich, das ist ja ein deutlicher Unterschied zu 30 FPS und das ist so ein bisschen dieses kleine Best of Both Worlds. Da hoffe ich darauf, dass das ein Ding sein wird, was sie möglichst weitflächig dann auch bei Spielen implementieren.
Du hast jetzt gerade mehrfach das magische Wort erwähnt, Spiele. Denn uns bringt ja eine Konsole nichts, wenn die einfach nur im Schrank steht und schön aussieht, sondern wir wollen damit ja auch spielen. Ich muss persönlich sagen, als ich die Präsentation gesehen habe, war ich unheimlich aufgeregt, weil ich zum einen so viele einzelne Grashalme gesehen habe und dann unheimlich schöne Texturen und Field of View war auf einmal richtig, also ich konnte auch weit schauen. Ich habe viel mehr Bäume gesehen, als ich bei der alten Switch erwartet hätte. Aber das ist ja auch eher eine Performance-Sache. Wie ist denn das so bei den Spielen, die ihr bis jetzt gesehen habt? Habt ihr euch gedacht so, wupp, das wird ein guter Launch? Oder habt ihr euch gedacht, auch ein Launch?
Also ich werde warten, mir die privat zu kaufen.
Du sollst erst mal über die Spiele sprechen.
Ja, wegen der Spiele meine ich.
Ja, okay.
Weil ich finde, das Startline-Up von Nintendo-Seiten aus ist ja jetzt Mario Kart World, dieses Welcome-Tour. Und zwei alte Zelda-Spiele, die ich beide schon besitze. Und dazu, das Third-Party-Lineup ist cool, aber auch die Spiele gibt's schon alle. Und die mich davon interessieren, die besitze ich schon. Auf anderen Konsolen oder Plattformen oder wie auch immer. Es kommt in naher Zukunft ja noch das Donkey Kong, das war ganz witzig. Kirby werde ich nicht spielen, das sieht aber auch cool aus. Ich bin mal gespannt. Sie hatten so ein bisschen im Vorfeld gesagt, dass sie den Spiele-Release so in drei Zügen machen. Einmal direkt zum Launch, dann eher Ende Sommer und dann Anfang Winter zum Weihnachtsgeschäft, dass sie da nochmal was raushauen. Von daher werde ich erstmal so ein bisschen abwarten und gucken, was da so los ist. Ich finde aber, dass er, ja, also ich finde es ein bisschen schwach tatsächlich, die jetzige Spieleaufstellung.
Was sagst du?
Ich finde den Launch-Line-Up auch vergleichsweise recht schwach, weil für mich war halt immer, wenn eine neue Nintendo-Konsole kommt, entweder ein neues Mario oder ein neues Zelda, irgendein großes Nintendo-Franchise im Singleplayer-Modus. Wir hatten Breath of the Wild gehabt und jetzt kriegen wir Donkey Kong erst einen Monat später. Ich finde Super Mario Kart World fantastisch. Es sieht super aus. Ich habe mega Lust drauf. Ich freue mich darauf, mit 24 Leuten, weiteren 23 Leuten das zu spielen. Ich werde mir die auch zum Launch holen, die Konsole. Aber wie du auch schon gesagt hast, irgendwie das Launch-Line-Up, da fehlt noch einiges. Also vor allem dieses Welcome-Tour für 10 Euro. Also ja, wo sind wir mittlerweile hingekommen? Also die Nintendo Wii hatte Wii Sports mehr kostenfrei dabei gehabt. Du hast es umsonst dazu bekommen. Ja. Du hast für PlayStation 5 Astros Playroom, was eine fantastische Demo für die Konsole war. Und das hier könnte eventuell eine gute Demo für die Konsole sein, damit du weißt, wie das Innere funktioniert. 10 Euro. Klar, nicht die Welt, aber...
Das Ding ist aber, das ist ja nicht mal ein richtiges Spiel, sondern es ist ja ein begehbares digitales Museum über das, was du da eigentlich gerade in der Hand hältst.
Ja, das ist.
Und also du läufst da rum und liest die Texttafeln durch. Mhm. Und das ist nicht spannend genug für 10 Euro. Ich finde, da haben sie auch, also ich finde, das ist einfach Ich habe da schon so Geldgier als Thema irgendwo gesehen, aber ich würde das gar nicht Geldgier nennen. Ich glaube, das ist einfach nicht so clever. Das hat sich, also das hat ja auch was mit Reputation zu tun. Also wenn Nintendo jetzt sagt, bei der Wii eben zum Beispiel, wo du kaufst die Konsole und hast direkt Wii Sports dabei, kannst direkt zocken, ist ein cooles Spiel, das alle Features dieser neuen Konsole benutzt. Das ist super, die Leute freuen sich. Und jetzt hast du halt ein Ding, okay, es gäbe was dazu, das ist aber erstens nicht so interessant, zweitens kostet noch was. Boah, das klingt, also das macht so ein bisschen den Ruf von Nintendo schlechter, also noch schlechter teilweise, als er sein müsste, finde ich. Also ich glaube, es wäre auch einfach so was Kundennäheres gewesen, hätten sie da noch was, das mindestens dieses Welcome-Tour noch mit dazugelegt.
Mhm.
Aber du kannst Frames zählen in einem Minispiel.
Super.
Unabhängig von der Welcome Tour jetzt, weil ich bin eurer Meinung, ich finde auch, ich glaube auch Astrobot, der Erfolg, den Astrobot hinterher hatte, hat durchaus auch damit zu tun, dass alle halt schon wussten, alle, die eine PS5 haben, wussten, was sie erwartet sozusagen, wenn sie das Spiel kaufen oder zumindest ungefähr. Wenn ich das jetzt mit anderen Launches vergleiche, zum Beispiel dem letzten Xbox-Launch, dem letzten PlayStation-Launch, was da an Spielen da war, würdet ihr sagen, ist ähnlich? Auch da gab es eher so einen großen Titel und der Rest kam nach, weil ich erinnere mich, also ich habe, wenn ich dieses Gespräch gerade mit euch führe, habe ich ein Déjà-vu. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Und ich war nicht mal dabei.
Ja, das war mit Pete, mit Maul und mit Belen habe ich das geführt damals. Nee, ich meine, weil das Thema, wir haben darüber schon gesprochen, nur halt mit der anderen.
Ja, bei PlayStation 5, ja. Ich muss gerade überlegen, was dabei war. Da war ja Demon's Souls Remastered dabei.
Ja.
Was ja gut, es ist ein Remastered, jetzt kein komplett neues Spiel. Vergleichsweise auch sehr schwach. Bei der Xbox Series muss ich gerade überlegen, fällt mir gerade nichts ein.
Ja, müsst ihr nämlich auch überlegen, so was war denn da das Knaller-Line-Up? Also ich glaube, ich habe das Gefühl, dass der Start von Konsolen jetzt, also ich traue ja immer noch der Demo-CD nach, die bei der PS2 mit dabei war, ne? Just saying. Aber also ich glaube einfach, dass der Start von Konsolen, das ist jetzt keine Entschuldigung und auch keine Erklärung, aber es ist mir einfach aufgefallen, dass zum Launch direkt in letzter Zeit auch nicht mehr so viele Spiele dabei sind. Aber lasst uns doch mal kurz über die Spiele sprechen, die dabei sind. Vor allen Dingen die jetzt halt Nintendo-only sind. Zum Beispiel, lass mal alles kaputt machen, Donkey Kong.
Das hat ziemlich viel Spaß gemacht.
Du hast es angespielt.
Du hast es schon spielen können.
Ja, für so 15 Minuten ungefähr. Ich hatte direkt so schöne, warme Mario Odyssey-Gefühle. Also es scheint so ein bisschen so in die Kerbe zu schlagen. Es hat bisher, also das, was ich gespielt habe, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe zwei Levels ausprobieren können. Eins, was so komplett unterirdisch war, und das zweite, das hat so ein bisschen an dieses erste Mario Odyssey Level erinnert, mit dem T-Rex. Mhm. Diese fliegenden Inseln da, so ähnlich war das auch aufgebaut. Genau. Und das fand ich ziemlich cool. Ich fand das es hat sich noch so ein bisschen fummelig gesteuert, weil Donkey Kong klettert zum Beispiel automatisch an allen Wänden. Und wenn du da die ganze Zeit irgendwas auseinanderreißt, entstehen sehr viele Wände, sodass du eigentlich nur aus dem Loch springen willst und dann hält er sich jetzt da aber erstmal fest. Ach nee, Moment, ich wollte ja weiterspringen. Das ist aber, ich habe es halt 15 Minuten gespielt. Ne? Also es könnte auch einfach sein, dass man da relativ schnell nach ein, zwei Stunden Gameplay reinkommt. Ich fand, die Kamera war ein bisschen zu nah an dem Herrn Kong. Gerade unterirdisch, man kann ja auch buddeln und da alles auseinandernehmen. Gerade da ging schnell die Übersicht flöten. An sich fand ich das aber cool. Und wenn man sich, glaube ich, da so ein bisschen dran gewöhnt, wie sich dieses Spiel spielt, könnte das echt ein cooles Ding sein.
Ich finde es auch gut, dass du den Herrn Kong nennst, weil ihr kennt euch ja nicht persönlich.
So.
Ja.
Wer bin ich denn?
Bisschen Respekt.
Mr. So. Kong.
Ja, Mr. Kong. Elin, was sagst du denn zu Donkey Kong? Herrn Kong.
Herr Kong, Mr. Kong. Ich bin tatsächlich am neugierigsten bin ich wirklich so auf diese Zerstörungsmechanik. Das ist so, wo ich so ein bisschen drauf schiele, ob das dann Spaß macht am Ende. Ich möchte Dinge kaputt machen.
Ja.
Und ich möchte, dass die Switch 2 mir da so zeigt, so ich habe die Leistung, dass du hier alles kaputt machen kannst. Einfach auf alles einkloppen. Ich möchte auf Dinge einkloppen, die so unzerstörbar aussehen, wie geht. Ich will wissen, was da möglich ist.
Du kannst
das
nicht
ist mein
alles
Ziel.
Zerstören. Also du kannst Erde und Stein zerstören, aber sowas wie, wenn da jetzt irgendwie feste, also es gab dann teilweise, ja, hier sind Metallplatten, hier kommst du jetzt nicht tiefer oder sowas.
Achso, ich dachte, du meinst Träume oder Karrieren oder so.
Hoffnung.
Hoffnung, das Gute im Menschen. Okay. Okay, also keine Zerstörung, wenig Zerstörung.
Weniger als viel Zerstörung.
Unklare
nicht
Zerstörung.
Alles ist zerstörbar.
Also einiges ja, einiges nein. Ist irgendwo drin. Wow.
Ist aber vielleicht also auch gerade genug.
Meine Träume hast du jetzt zerstört. Dankeschön. Da kannst du mehr als herkommen.
Ich meine, ist vielleicht auch ganz gut, damit du wenigstens noch ungefähr weißt, wohin du musst. Ich meine, wenn du in einem Trümmerhaufen stehst, dann weißt du, naja. Also ich meine, kann auch cool sein, aber...
Spannenderweise kannst du die komplette Karte, wurde mir erzählt, regenerieren, wenn du einmal den Map-Bildschirm öffnest und wieder reingehst. Also das bleibt nicht permanent. Das ist eher so... Ich habe es bisher eher gebraucht, um, weiß nicht, jetzt ziehe ich mir hier mal einen Stein aus der Wand und benutze ihn als Waffe. Oder, da hinten in der Höhle ist irgendwo eine goldene Banane, die ich sammeln muss. Da buddel ich mich jetzt hin. Also es war bisher in der kurzen Zeit, die ich jetzt gespielt habe, nicht super essentiell, alles kaputt zu machen. Es war eher so ein, du kannst auch alles kaputt machen und das nutzen.
Wie ist das bei dir? Bist du auch eher so Donkey Kong interessiert, aber du hast gesagt, du freust dich auch auf Mario Kart.
Ja, Mario Kart, weil das der Launch-Titel ist.
Das, was man haben kann.
Donkey Kong bin ich auch sehr gespannt drauf, weil die Launch-Spiele bzw. die Singleplayer-Spiele von Nintendo sind ja immer sehr für Innovationen da. Die zeigen ja halt immer, was man alles machen kann, bringen immer neue Sachen auf den Markt, wo man einfach denkt, oh wow, das ist ja verdammt cool. Und dann gibt es solche Leute wie bei Astrobot, die dann sagen, hey, Nintendo ist ja immer so ein großes Vorbild gewesen. Und dann merkt man halt einfach, okay, die haben mittlerweile auch ein besseres Mario, würde ich mal behaupten, entwickelt. Und jetzt bin ich mal gespannt, was dann Nintendo jetzt die Antwort auf Astrobot ist. Was werden die jetzt neu da hinzufügen? Was ist denn, ist das jetzt nur ein Gimmick oder ist es jetzt wirklich ein so der Game Changer, das mit der zerstörbaren Umgebung, was kann man noch alles machen? Also ich vertraue dem Team eigentlich sehr, dass die da halt irgendwie coole Sachen mit einbauen, so über Mario Odyssey, weil das war fantastisch. Es waren so coole neue Features, die dazugekommen sind. Klar, das mit dem Wechsel der Charaktere, das gab es auch schon in anderen Spielen, aber halt in dieser... dass es sich alles so rund anfühlt, das kriegt meistens nur Nintendo hin. Aber jetzt bin ich gespannt, wie sie das machen, weil Yasobi oder so, Team Yasobi, die hatten ja auch ein sehr, sehr rundes und nicht zu Unrecht schönes Game of the Year rausgebracht. Deswegen Donkey Kong halt auch, weil die letzten Jahre halt nur diese klassischen Donkey Kongs waren. Wir hatten diese typischen Side-Scrolls, seit Donkey Kong Country gab, aber jetzt so ein Open-World-Donkey Kong wie N64 gab es nicht mehr. Vielleicht kommt ja auch die Kokosnuss-Bazooka wieder, bin ich auch sehr gespannt.
Oh, das war gut. Wir spielen gerade im Stream im Hintergrund Material von Mario Kart ein und wir sehen genau jetzt das Ding, was mir Mario Kart World verkauft hat, nämlich... Wir können jetzt die Kuh spielen.
Yes. Ja.
Ist es aufregend. Aber was wir vor allen Dingen auch sehen, hier finde ich nochmal, ist sehr schön zu sehen, was das für ein grafischer Fortschritt ist. Und ja, natürlich, das sieht jetzt nicht aus wie, weiß ich nicht, eine Unreal Engine 4 Grafikdemo, aber allein schon, also ich weiß noch, als ich das erste Mal gesehen habe, war ich schon davon fasziniert, wie die Sonne sich in dem Kugelwilli spiegelt oder wie auf einmal, dann, wenn du irgendwo Wasser siehst und so. Mario Kart World, auch eine riesige Welt.
Ja.
Da kann man ja hin und her fahren. Das ist
Forza.
Das ist quasi Forza. Also ich meine, man kann in jedem Autorennen hin und her fahren, aber man fährt auch zu den Rennen hin.
Ja.
Aufregend.
Das konnten wir leider nicht ausprobieren, diesen Open-World-Modus.
Oh nein.
Wir konnten nur eine Strecke ausprobieren. Hm. Das war auch kein Runden-Cup, sondern es war halt von A bis B. Das hat mir ziemlich gut gefallen. Es ist halt... Wenn man Mario Kart 8 kennt, dann wird man sich hier sofort zu Hause fühlen. Und dann habe ich, als ich noch eine zweite und dritte Runde gespielt habe, gemerkt, okay, hier gibt es ja doch links und rechts noch ein bisschen mehr zu entdecken. Also sehr easy Einstieg, der dann aber noch so ein paar versteckte Features hat und so weiter. Und es dauert, glaube ich, ein bisschen, bis man da wirklich alle Mechaniken drauf hat und kennt. Fand ich sehr spannend.
Mhm. Nochmal, um in eine ganz andere Richtung zu gehen, weil Nintendo-Spiele, die Nintendo macht, wissen wir ja auch, hast du ja eben auch schon gesagt, die sind halt einfach polished. Da wissen wir, die laufen. Wenn wir jetzt auf Third-Party-Spiele gehen oder Spiele, die halt auch dann mit erscheinen im Laufe der Zeit. Ich habe im Nachhinein viel gehört, dass jetzt halt vor allen Dingen viel Erwachsenen-Spiele mit dabei sind. Ne? Das sehen wir mit dem From-Software-Spiel, das sehen wir mit den anderen Sachen. Würdet ihr sagen, dass diese Switch-Generation, der Switch 2, sich jetzt wieder mehr darauf konzentriert? Und würdet ihr sagen, das ist eine gute Idee? Oder würdet ihr sagen, nee, macht doch bitte weiter das, was ihr am allerbesten könnt?
Ich finde, das ist eine gute Idee. Das erinnert mich an die gute alte GameCube-Zeit, wo die Konsole auch wirklich exklusive 18er-Titel hatte. Resident Evil 4 war eine Zeit lang exklusiv. Du hattest Eternal Darkness und so weiter. Du hast sehr viele Titel gehabt, wo du einfach dachtest, okay, auf dieser kleinen Kinderplattform, diesem lilanen Kasten, so ein erwachsenes Spiel, das habe ich nicht erwartet. Und dann jetzt vielleicht für die Switch dann auch wieder mehr solcher Third-Party-Titel oder sogar exklusive Titel, so wie das From-Software-Game. Ich glaube, das könnte der Konsole ziemlich gut tun, weil ich auch vermute, dass zum Beispiel bei der Wii U diese Exklusivität oder diese 18er-Titel halt auch ein bisschen gefehlt haben. Also bis auf Devil's Third, was dann auch nie auf anderen Plattformen gekommen ist, hast du ja nahezu nichts gehabt. Und ich glaube, deswegen ist die Wii U jetzt unter anderem, weil es gab ja auch sehr viele andere Faktoren, nicht so erfolgreich gewesen.
Stimmt, Zombie U gab es, glaube ich,
Zombie U zum Launch tatsächlich.
Aber da gab es nur diesen, da muss ich immer, wusstest du, dass du eine Gatorade als Waffe nehmen konntest?
Was?
Gatorade Nut Punch.
Das wusste ich nicht. Okay. Schöne Random Trivia, das wird nie wieder aus meinem Kopf verschwinden.
Ich glaube, das war Zombie U. Vielleicht habe ich das auch gerade mit einem anderen Zombie-Spiel verwechselt, aber es war auf jeden Fall auf der Wii U. Aber ich stimme dir zu, ich finde das auch richtig gut. Wir hatten ja, also vor allem bei uns auch im Team, niemand damit gerechnet, dass das From-Software-Spiel einfach mit rauskommt, weil wir haben, also auch sogar unsere News, wir haben ja jeden Tag News und unsere News-Redakteurin, die das geschrieben hat, hat dann gesehen, so, oh, Cyberpunk hat das da reingeschrieben und ist dann drehen gegangen, weil wir dachten, ja, okay, das ist wahrscheinlich das Krasseste, was heute passiert. Und dann war sie halt gerade drehend, dann droppt es einfach und dachte so, was?
Ja.
Was sagt ihr?
Wo fange ich an? Also, Duskplatz war natürlich war eine große Überraschung, auf jeden Fall. Das, ich glaube, Elden Ring, wenn ich mich richtig entsinne, der Port war vorab schon geleakt. Das war also nicht ganz überraschend. Ich glaube, Elden Ring und Cyberpunk waren die beiden. Ich dachte dann auch mit Elden Ring, okay, das ist abgefrühstückt. Dann kam da auf einmal, ja, hier ist übrigens ein Exklusivtitel von From Software für die Switch. Oder vielleicht auch nur vorzeitig exklusiv, mal gucken. So ganz eindeutig war es ja nicht, aber fürs Erste. Und dann ist das auch noch ein Multiplayer-Spiel.
Ja.
Also ich glaube aber, ehrlich gesagt, ich mache mir da nicht Sorgen, dass es irgendwie abträglich ist für das, was die Switch ist. Das ist so mein Gedankengang dabei, weil vieles davon sind ja auch Portierungen jetzt. Abgesehen von Duskplatz sind es viele Spiele, die schon draußen sind, sowas wie Cyberpunk, Elden Ring etc., die einfach portiert werden und die auch auf der Konsole gespielt werden können. Und es ist ja eine Familienkonsole. Und das heißt, es ist eine All-Age-Konsole. Wenn da was für die Kinder dabei ist, okay. Und dann für die Teenager und dann vielleicht auch was für die Erwachsenen, die wahrscheinlich das Geld ausgegeben haben für diese Konsole. Zumal man natürlich auch bedenken muss, der Preis, der wird ja, der ist ja deutlich höher als bei der ersten Switch. Also es ist schon als Anschaffung, ist es glaube ich nochmal ein bisschen eine andere Überlegung, als es damals war, wo, naja gut, selbst wenn man sich dann eine PlayStation 4 nicht leisten konnte, eine Switch war vielleicht noch drinne. Mhm. Jetzt ist die Überlegung ein bisschen in die Richtung, okay, das ist ja eigentlich schon fast so ein Konsolenpreis, den man hier bezahlt, ist es im Grunde eigentlich. Okay, aber was kriege ich denn dann dafür? Und da dann halt auch ein bisschen auf ein erwachsenes Line-Up zu setzen und halt natürlich dann auch auf Exklusivtitel mit dem Erwachsenen, Erwachsenen-Exklusivtitel im Line-Up, Worte. Das kann ich mir vorstellen, ist vielleicht gar nicht mal so die schlechte Idee mit dem Hintergedanken.
Ich finde die Idee grundsätzlich auch super. Ich bin gespannt, ob der Plan aufgeht. Also stoppt mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, bei der Switch 1 waren am Anfang auch noch mehr Third-Party-Games dabei und auch so ein paar Sachen, wo man gedacht hat, ah, Mensch, ja spannend. Und das ist dann so ein bisschen veräppt. Und ich bin mal gespannt, also wir haben jetzt, also die Menge an Third-Party-Spielen ist halt echt immens. Kollege Jonas stellt gerade eine Liste zusammen und er hatte, glaube ich, gesagt, er hatte über 50 Spiele von Third-Party-Leuten für die Switch 2 gefunden, die jetzt angekündigt wurden dafür.
Ah, nicht alles zum Launch. Ich dachte schon, jetzt habe ich verpasst.
Alles. Die jetzt ab dem Launch und dann in Zukunft auch erscheinen werden, zum Beispiel auch einen Silksong und so weiter, ist halt auch mit in der Liste. Eine ganze Menge. Ich bin gespannt. Ich fände es ziemlich cool, weil so, bei so ein paar Spielen, also ich bin hauptsächlich PC-Spieler, aber so ein paar Spiele würde ich gerne lieber unterwegs zocken. Und da die Switch 2 auch zum Beispiel mehr Power als ein Steam Deck hat, Full HD, 120 Hertz, ist das vielleicht in Zukunft der bessere Weg, einige Spiele unterwegs zu zocken.
Ich bin auch sehr gespannt, wie das mit dem Online-Feature funktioniert. Das wird ja ein PvE, PvP, PvP, PvE sein.
Ja.
Nintendo und Online-Games, das ist halt immer so ein Problem. Du hast ja gesagt, du hast Smash Bros. Gespielt. Hast du es mal online gespielt?
Ja, aber dann natürlich immer nur mit direkter LAN-Verbindung.
Mhm.
Und natürlich leider Peer-to-Peer statt Dedicated Servers.
Totale Katastrophe eigentlich. Ja. Und deswegen fand ich dann die Ankündigung, ich dachte so, ha, geil. Andererseits dachte ich, Nintendo Online, also ist immer sehr, sehr schwierig.
Ja, da bin ich auch gespannt.
Da muss aber ich auch ein bisschen schmunzeln, als sie ihr Programm vorgestellt haben, mit dem man untereinander spricht.
Ja.
Ich fand das aber wirklich gut, dass sie so ehrlich waren und gesagt haben, also wenn wir schon diese Sachen übertragen, das wird dann nicht ultra crisp sein.
Das stimmt, ja.
Aber was ich sehr süß fand, es ging so ein Meme rum auf Twitter, wo schon was Nintendo glaubt, wie der Online-Talk wird bei Mario Kart. Und ich krieg dich gleich, ja, wir schaffen das. Oh mein Gott, das war toll. Und dann, wie es wahrscheinlich wirklich ist. Und einfach so ein übelstes Schreien und Fluchen, weil es Mario Kart ist. Aber das stimmt, das ist natürlich, ne, gerade wenn du halt sagst, okay, wir haben diese Online-Feature, das geht. Und wir sehen in der Präsentation schon, es ist da. Aber es ist jetzt vielleicht nicht die crispste, fehlerloseste Übertragung. Wird interessant.
Das ist eigentlich die große Frage, die ich mir stelle, wo du das eben angesprochen hast mit dem, da wird eigentlich am Ende nur rumgeschrien, weil wir wissen alle, wie das bei Multiplayer-Spielen abläuft.
Das ist, vor allem Mario Kart.
Ja, weil es soll ja auch ein Geräusch, ein Noise-Filter geben.
Stimmt, das war Spaß
mit dem Mixer
Filter.
Im Hintergrund.
Mit dem Mixer,
glaube ich. Also, das glaube ich, wenn ich es sehe.
Danke, das wollte ich gerade sagen.
Aber meine Frage ist so, na, ich hoffe mal, dass es dann das hysterische, wütende Geschrei nicht rausfiltert.
Ich frage mich, warum sie nicht einfach einen AUX-Anschluss an den Pro-Controller gemacht haben.
Das ist so typisch Nintendo mal wieder. Ich kann mich noch an bei der Wii erinnern, da hatten die auch für Animal Crossing, Let's Go to the City und The Conduit, hatten die ja auch ein Mikrofon-Feature gehabt. Und das war ein Mikrofon, das du über dem Fernseher, unter dem Fernseher aufgestellt hast.
Stimmt.
Und ich dachte so, wer zum Teufel denkt, das ist eine gute Idee, dass man das Mikrofon dorthin stellt?
Stimmt.
Also so unnötig kompliziert tatsächlich. Und daran sind die anscheinend, dabei sind die wahrscheinlich geblieben. Und auch halt die Kamera, dass man die dann einfach auf dem USB-C von der Nintendo Switch anschließt, anstatt jetzt irgendwie an den USB-C-Anschluss von der Docking Station, weil die Docking Station der Switch 2 ja auch nur wieder USB-A hat und keinen USB-C-Anschluss.
Stimmt.
Also du hast nur einen USB-C-Anschluss, um dies aufzuladen. Also da sind halt so viele Entscheidungen gefällt worden, wo ich einfach dachte, da ein bisschen ändern, da ein bisschen ändern und dann wäre es ein bisschen runder, aber an der Konsole an sich ist dann jetzt, das wird nicht mehr so einfach geändert.
Ja.
Also es ist jetzt auf jeden Fall da, sag ich mal. Dann müssen wir jetzt natürlich noch über den Elefanten im Raum sprechen. Wir haben es gerade schon mal kurz angesprochen mit dem Erwachsenen-Line-Up, Erwachsenenpreise. Die Konsole ist teurer geworden, aber auch die Spiele.
Ja.
Und die große Sorge, die natürlich viele haben, ist, okay, wenn Nintendo jetzt die Preise anzieht, heißt das, der Rest zieht nach. Was bedeutet das für uns? Was sagt ihr zu den Preisen?
Also sie hatten ja schon bei der Switch 1 mit Zelda Breath of the Wild, das hat ja auch schon 70 Euro gekostet. Das war damals noch eine Seltenheit. Es hat nicht lange gedauert, bis es keine Seltenheit mehr war. Von daher ist das Potenzial, das in einen 90-Euro-Price-Tag im Falle von Mario Kart World physische Edition, dass das Schule macht natürlich. Die 80 Euro für die digitale Version 80 Euro ist auch nicht mehr so super selten. Weder auf PC noch auf Konsole. 90 tun echt weh. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass sie nicht gesagt haben, dass jetzt alle physischen Spiele 90 Euro kosten werden, sondern jetzt, wir wissen aktuell nur, dass Mario Kart World einen 80 oder 90 Euro Price Tag haben.
Und wir wissen, dass Donkey Kong günstiger wird.
Ja. Das wissen wir zum Beispiel auch schon. Ich kann mir vorstellen, dass sie das so ein bisschen ausprobieren. Mal gucken, wie das ankommt. Und wenn nicht zu viele Leute meckern, machen wir das jetzt so. Es meckern aktuell sehr viele Leute.
Zu Recht.
Finde ich auch. Aber
ja, also ich glaube, die haben damit jetzt einen Preis gesetzt, worüber wir vor einigen Jahren noch gelacht haben, wo gesagt wurde, ja, der CEO von Rockstar meinte, ja, GTA müsste eigentlich von der Entwicklungszeit und von dem ganzen Budget her eigentlich 100 Euro kosten oder 100 Dollar. Und wir meinten, das ist ja wohl verrückt, ne? Das kannst du nicht machen. Es kann Realität werden. Also ich glaube leider auch, dass es sich durchsetzt, dass Nintendo dann sagt, ja, hier 90 Euro. Der Grund dafür ist unter anderem vielleicht dann auch wegen der Cartridge. Weil die Cartridge haben ja auch verschiedene Größen, weshalb die dann auch dann gucken müssen, ob sie jetzt halt die größeren Karten kaufen und dann weniger Daten reinpacken und dann dadurch Verlust haben oder halt einfach weniger reinpacken und dann lädst du dann die restlichen 200 Gigabyte dann nochmal runter, musst dann nochmal die Micro-SD-Card Express kaufen, damit die dann noch funktioniert. Also es kommen dann halt so viele Sachen dazu und ich glaube, die kommen damit durch, leider. Ich glaube, leider, die kommen damit durch. Was erstaunlich ist, ist tatsächlich, dass die Online, die digitalen Spiele 10 Euro weniger kosten. Das war bisher noch nicht so, weil du hast die dann halt Retail 60 Euro gekauft und dann war es dann bei Nintendo Online dann auch 60 Euro. Also da gab es keinen Unterschied. Dass sie da jetzt zumindest eine Änderung gemacht haben, finde ich gut, aber angesichts des Preises...
Ist die Frage, sind die digitalen Spiele günstiger oder sind die physischen teurer?
Ja, das ist die Frage.
Ja, das ist eine gute Frage.
Das kann man positiv und negativ auslegen, wenn man möchte. Mhm, ne? Ich meine, irgendwo zu einem gewissen Grad sehe ich den Punkt auch, weil ein physisches Spiel kann ich sehr problemlos weiterverkaufen, wenn ich dann irgendwann sage, okay, das ist jetzt ein Metroid Prime 4, das werde ich jetzt vielleicht nicht 10 Jahre lang spielen, sondern das spiele ich einmal und verkaufe es dann weiter und kaufe es mir dann in 5 Jahren nochmal gebraucht, wenn ich nochmal Lust drauf habe. Das kann ich jetzt natürlich bei der digitalen Version nicht so einfach. Es ist ja nicht, dass es gar nicht geht. Da haben sie ja durchaus auch ein bisschen was eingeführt, unter anderem halt diese Möglichkeit, dass man Spiele so teilen kann mit einer Familiengruppe.
Das ist cool.
Ja, die ja gar keine Familie sein muss, aber gleichzeitig muss man sich dann lokal connecten, damit das geht. Ja, damit man nicht einfach über einen Globus hin und her tauschen kann. Das sind natürlich so nette kleine Sachen. Ich finde auch sehr, sehr cool, dass das geht. Dass man es vor allem halt mit digitalen Spielen machen kann. Also das fand ich schon groß. Mhm. Die Möglichkeit, die halt zu tauschen, wie ich halt früher eine Freundin oder eine Freundin dann das Spiel in die Hand gedrückt hätte, so, ja, hier, spiel das mal und gib's mir dann irgendwann zurück. Das ist ganz cool. Aber ja, es ist trotzdem, je nachdem, inwieweit man den Preis als angemessen empfindet von den Spielen, kann man es, glaube ich, dann positiv oder negativ auslegen. Es ist günstiger, wenn ich es digital kaufe, oder warum zur Hölle ist das physische Spiel teurer?
Ja, gut, bei Mario Kart World ist natürlich auch das Ding, wer sich diese Konsole gerade kauft, wird sie wahrscheinlich für Mario Kart World kaufen und sollte dann zum Bundle greifen, wo man so oder so 40 bis 50 Euro spart.
Aber ist da die Cartridge mit bei oder ist da der
Code?
Das ist
digital.
Das
ist digital. Also du sparst 40 Euro. Das ist natürlich für alle, die physisch sammeln wollen, schade. Die größte Frechheit finde ich aber tatsächlich beim ganzen Rumgepreise ist, dass der Pro-Controller der neue 90 Euro kostet.
Aber die Joy-Cons auch noch. Die Joy-Cons werden auch nicht mehr 60 Euro kosten.
Ja, wahrscheinlich. Aber ich wusste es bisher nur vom Pro-Controller. Das finde ich frech. Also das finde ich, ich habe den in der Hand gehabt, der fühlt sich wieder gut an. Ich mag den Pro-Controller von der Switch 1 sehr. Der hat jetzt ja minimale Änderungen. Er ist, glaube ich, ein bisschen dünner und etwas leichter, als ich ihn in der Hand hatte. Und er hat hier unten jetzt noch so zwei Tasten unterhalb des Controllers, wie das jetzt ja auch schon bei anderen Controllern der Fall war. Und er hat den C-Knopf. Das rechtfertigt keine 30 Euro Aufpreis.
Aber das Schöne ist ja, du hast ja den alten Pro-Controller und dann kannst du den einfach weiter benutzen.
Die kann ich einfach weiter benutzen. Dafür mehr aber natürlich die coolen neuen Features und auch dieser C-Button, den ich wahrscheinlich eh nicht nutzen werde. Aber
das ist die Frage, brauchst du den? Ne? Ja. Brauchst du den?
Wenn wir gerade bei frech sind, aber frech finde ich auch zum Beispiel, du hast ja gesagt, zum Launch kommen die beiden Zelda-Titel, die jetzt zum Teil 8 Jahre oder 2 Jahre alt sind, die kommen zum Vollpreis.
Und sie haben nicht die DLCs drin.
Das heißt, ich habe
das finde ich.
Ich habe mein Motorrad krass. Nicht.
Ja.
Kein Motorrad.
Ja. Also wenn du es halt, wenn du die Switch 1 Version hattest, kannst du ja für 10 Euro Aufpreis diese Switch 2 Edition. Ich finde, das ist
oder Nintendo Online. Ja. Da kriegst du das, glaube ich, auch. Wenn du Nintendo Online hast, kriegst du das HD-Paket dann auch dazu.
Na, okay.
Aber ich finde es halt einfach merkwürdig, weil dass du halt so ein altes Spiel nochmal zum Vollpreis verkaufst und nicht irgendwie sagst, ey komm, das Spiel ist schon jetzt ein bisschen älter. Das,
also
ist, jetzt
grade,
das ist jetzt nur eine Aufskalierung, das ist halt optisch halt minimal besser. Gut, 30, 40 Euro kann ich gut verstehen, aber jetzt nochmal 60 dazu.
Das ist aber auch Nintendo-Preis-Politik at its finest gefühlt, weil
die werden nicht günstiger.
Spiele im Angebot?
Nee.
In meinem Nintendo-Store?
Auf gar keinen Fall.
Nein.
Also ich habe letztens, glaube ich, mal einen 5-Euro-Rabatt gesehen. Ich
nein.
Aber es war bestimmt kein Nintendo-Spiel.
Ich glaube, es war so ein 30-jähriger Geburtstag von irgendwas oder so. Gab es 5-Euro-Rabatt? Ich meine ja nur.
Ja. Und dazu finde ich, also dieses Switch Online-Emulationsgedöns mit SNES, jetzt GameCube und so, das ist ein sehr cooles Feature. Aber das ist auch so ein Ding, wenn Nintendo es halt auch, also was halt auch so ein bisschen Sympathiepunkte wieder verliert, wenn sie es mehr schaffen würden, noch besser diese Spiele anzubieten, die alten Spiele, wäre ich ihnen auch nicht so böse, wenn sie jeden Fan-Emulator aus dem Netz schießen.
Ja, aber jetzt kommt es ja noch, du hast ja gesagt, GameCube-Emulation, da kommt ja noch der GameCube-Controller, den man ja sich noch holen kann.
Der nicht mit den normalen Switch 2 von Spielen
funktionieren wird. Das ist der Punkt, das wollte ich gerade sagen.
Obwohl, da wäre ich mir noch nicht so sicher, ob das Final tatsächlich so ist oder ob sie das jetzt einfach, na, oder ob sie das einfach sagen, um sich abzusichern für Spiele, wo es vielleicht nicht funktioniert.
Das kann natürlich auch sein. Es kann in Zukunft ja immer noch gepatcht werden, weil ich immer noch, ich natürlich weiß, Leute, die Smash Bros. Spielen, die wollen und wollen immer mit dem GameCube-Controller spielen. Das wäre natürlich wieder die Chance, ein kabellosen Controller dazu zu bekommen.
Ja. Der hat ja auch die weiteren Schultertasten und so weiter.
Genau, der hat ja noch einen extra Knopf dazu bekommen, weil ursprünglich der GameCube-Controller nur einen Set-Knopf hat.
Ja, stimmt.
Eifrige Diskussion,
ja.
Viele Meinungen, gemischte Gedanken. Ist ja auch kein Problem, weil sie ist ja noch gar nicht da. Das heißt, wenn sie da ist, schauen wir mal, was wird, was wird.
Was wird.
Und dementsprechend sehen wir dann, was kommt.
Was kommt.
Nein, also ich meine, ich finde auch, ich habe gerne mit euch drüber gesprochen, weil es sehr spannend ist zu hören, was ihr sozusagen habt. Bevor wir gehen, wollt ihr noch mal sagen, wo man euch finden kann? Wo kann man dich finden im Internet?
Im Internet, also auf allen sozialen Kanälen und auf Twitch unter dem Handle Pixelwirt. Ansonsten vielleicht irgendwo auf Rocket Beans TV, da bin ich dann in sehr vielen Gaming-Formaten mit dabei.
Jawohl, Paul.
Mich hauptsächlich auf dem GameStar YouTube-Kanal. Da kann ich auch nochmal mein Switch 2 Video empfehlen, wo ich Hands-on-Experience aus Paris hatte. Und ansonsten in den News auf GameStar.
Mhm. Und du?
Also mich findet man am besten gar nicht. Ich möchte nicht gefunden werden, danke. Ich möchte unter einem Stein leben, aber wenn man mich finden muss, dann natürlich auch ganz normal auf GamePro oder auf Blue Sky.
Wunderbar, dann vielen Dank. Wir haben noch einiges dazu zu erzählen. Das werden wir natürlich erst dann tun können, wenn wir mehr wissen oder die vielleicht in den Händen gehabt haben. In den kommenden Wochen und Monaten gibt es ja auch Fan-Events, wo dann auch zum ersten Mal alle wirklich Hand anlegen können, die sich angemeldet haben. Wenn es soweit ist oder wenn ihr schon Gedanken habt zur Switch 2, könnt ihr natürlich auch sehr gerne kundtun im Chat oder auf Spotify, wenn ihr uns hört, oder auf GameStar Talk, wenn ihr uns hört. Wir würden uns freuen. Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen freuen. Und ansonsten, wenn euch das gefallen hat, schaut gerne wieder rein oder hört gerne wieder zu. Bis bald. Vielen Dank.